Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Romantiker da draußen, die hoffen, ihre Traumfrau dadurch zu erobern, indem sie vorher ein paar Terroristen platt machen. Ich bin der, euer Flugbegleiter Sergej, an meiner Stelle der ja, Kampfpilot Dominik.
Hallo miteinander.
Servus. Und ja, Dominik, wir sind jetzt hier gerade am Flughafen und gleich geht unser Flieger los.
Genau, die Kinder schreien schon.
Die Kinder schreien schon, die wollen endlich hoch raus in die Lüfte.
Hast du eingecheckt?
Werde ich gleich machen. Das Einchecken findet statt, indem ich dir ein kleines Filmrätsel unterbreiten werde.
Sehr schön. Hast du mit Übergepäck zu tun?
Nein, aber es hat etwas mit fallender Kleidung zu tun.
Oh, das hört sich doch schon mal sehr spannend an.
In der Szene, die ich dir heute unterbreiten möchte, haben wir eine klassische Konfrontation für einen Polizisten. Klassische Polizeiarbeit. Ein Verbrecher nimmt eine Geisel in die Hand, bedroht sie mit der Waffe und der Polizist will natürlich den Verbrecher stellen und zielt mit der Waffe auf den Verbrecher, der sich hinter der Geisel versteckt. Und in dem Fall versucht unser Held die Situation dadurch souverän die Oberhand zu behalten, indem er sich entblößt. Er zieht sich langsam aus, während er mit Pistole weiterhin auf den Verbrecher zielt.
Okay.
So, ich bin gespannt, wer von euch, liebe Zuhörer, Is, Innen, darauf kommt.
Zuhöris.
Und damit müssen wir jetzt auch langsam schon mal an Bord gehen und unseren Flieger steigen. Wohin es geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich weiß, mit wem wir fliegen werden. Wir fliegen mit einem Passagier 57.
Nicht 58, auch nicht 56, nein, genau 57. Ist doch schön.
Tolle Nummer. Passagier 57 von 1992, der Startschuss für die Actionkarriere von Wesley Snipes.
Yes.
Dominik,
müssen wir uns eigentlich entschuldigen, dass Wesley Snipes erst zu spät bei uns mal zum Zuge kommt?
Ja und nein. Ich weiß nicht, wie viele Wesley Snipes-Fans wir haben. Wir können vielleicht mal damit anfangen, indem du kurz uns mal unterbreitest, was deine Geschichte mit Wesley Snipes oder mit dem Film hier ist. Und dann können wir vielleicht mal erörtern, ob es nötig ist, sich zu entschuldigen.
Wesley Snipes, Blade. Er war Blade. Er ist Blade. Habe ich im Kino gesehen, alle drei Teile damals.
War, hat er auch einen bürgerlichen Namen, der Blade? Oder heißt er einfach Blade?
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Da ist jetzt nicht Dwayne Daywalker. Dwayne
the Blade Roxon.
Okay, egal.
Nee, Snipes, Actionmann. Mochte ihn in diversen Rollen. Ich mochte ihn in Auf der Jagd, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Auf der Flucht. Auf der Jagd war es, genau, US Marshals. Ja das Opfer, musste flüchten. Ja, die Blade-Filme, was war da noch? Dann Mord im Weißen Haus gab's noch. Drop Zone gab's noch.
Drop Zone Ding.
Hat ein paar gute Dinge gemacht und hat dann auch halt, wie praktisch alle Actionstars Anfang der 2000er, den Weg in den DTV-Markt gefunden. Wo ich aber sagen muss, dass ich damals alle seine Filme geschaut habe. Das waren, wie hießen noch, The Marksman, Seven Seconds, The Demolitionist oder irgendwas in dieser Art. Oh, ich habe Demolition Man vergessen. Konnte ich Demolition Man vergessen? Großer Film.
Ja, schande über
dich. Aber Snipes, dann irgendwann absteigendem Ast, dann Gefängnis, dann Expendables und jetzt Fragezeichen.
Jetzt Fragezeichen. Jetzt Musikkarriere oder so.
Was? Echt?
Ich meine, dass er jetzt da irgendwie Richtung Musik schielt oder verwechsel ich das mit irgendwas?
Wesley Snipes macht Musik? Echt?
Meinst nicht, zumindest hat auch Gesang studiert, wenn ich das hier richtig lese.
Ich hatte keine Ahnung. Er war ja kürzlich in Der Prinz aus Zamunda 2 zu sehen, aber ach, da war noch was. Er hat Armed Response noch gemacht.
Pass auf, er konnte lange Zeit nicht von seinem Beruf als Schauspieler, Tänzer und Sänger leben. Heißt es hier. Erst nach einer Gangleader-Rolle in Bad. Er hat ja auch in Musikvideo zu Michael Jacksons Bad.
Ja.
Mitgespielt, nicht Michael Jacksons Bad, sondern eigentlich besser gesagt Martin Scorsese's Bad.
Ja. Aber noch ein guter Film aus seiner Vergangenheit, sorry, er hat The Fan gemacht, übrigens.
Ja, Also die Filme, die ich mit ihm verbinde, sind vor allem White Man Can't Jump. Ich glaube, das war der allererste mit dem, den ich gesehen habe. Major League, also die Indianer von Cleveland. Und im Januar habe ich gesehen, der letzte Film, bevor mein Sohn geboren wurde, war New Jack City, den ich geguckt habe.
Ah, da habe ich auch gesehen. Das ist auch ein gutes Teil. Auch Die Jäger der Sonne ist ein sehr gutes Teil. Money Train, ich habe eigentlich fast alles von ihm aus den 90ern gesehen, merke ich gerade.
Ja, genau. Oh, aber ja, die größte Rolle war wohl doch Blade. Also wurde für mich erst so richtig so auf den Plan gebracht, sage ich mal. Absolut. Aber ich hab den trotzdem nie so verfolgt. Also ich war dann erstaunt über diesen Wust an Direct-to-DVD-Filmen, die es dann bei ihm gab. Also die habe ich alle nie interessiert, weil Snipes für mich nicht so der Name war, dem ich irgendwie, wo ich ins DVD-Regal greifen musste. Vielleicht sind da irgendwie brauchbare Dinge dabei, aber ich, wie gesagt, ich war nicht so der Typ, der in der DVD oder in der Videothek einfach zu Wesley Snipes greift, weil er halt drauf ist. Genau. Dasselbe gilt auch für Bruce Willis. Da war ich schon sehr, sehr selektiv, muss ich zugestehen.
Ja, okay. Würde ich jetzt gerne wissen, was unsere Community dazu sagt. Wesley Snipes, DTV-Abenteuer gegen Bruce Willis, DTV-Abenteuer. Wer ist besser? Und ich bin fast sicher, die Mehrheit würde sagen, dass Wesley Snipes da doch leicht ein besseres Händchen gehabt hatte. Minimalst. Da hat immerhin noch was gemacht.
Zumindest wird ihm ja nicht vorgeworfen, dass er irgendwie keine Lust hat, irgendwie richtig zu arbeiten, nur sich so hinstellt, um die Gage zu kassieren.
Nee, richtig. Es gab sogar einen Film von ihm, Gallow Walkers. Da spielt das so, was war das für ein Western-Setting mit ihm als Totengräbergeist, keine Ahnung, der da...
Ich kann mich erinnern, dass das so eine Nummer ist. Bei Bullet und Fist wurde der Film ja ausführlichst im Detail besprochen.
Genau.
Und da wurde er mehr gelobt als im Durchschnitt, also scheint vielleicht eventuell doch nicht ganz so schlimm zu sein.
Der Film hat nur das Problem, dass er wohl vor Snipes Knast-Eintritt gedreht wurde, so um 07, 08 rum, aber erst etwa 5-6 Jahre später so irgendwie auf den Markt gewurschtelt wurde. Und da wäre wohl auch mehr drin gelegen. Ja, generell wäre bei Snipes noch auch in den letzten 20 Jahren mehr drin gelegen.
Bestimmt, aber er hat sich ein bisschen auch selbst verbockt, weil er irgendwie bisschen gerne mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Sei es durch das Benzin in seinen Adern, das fließt, weil er gerne mal ein bisschen schneller fährt als erlaubt, oder eben durch so Steuerhinterziehungsgeschichten. Dann ist er, wie du schon erwähnt hattest, ein paar Jahre im Knast gewesen. Das habe ich auch damals mitbekommen in unserem Liquid Love Newsfeed. Da wurde das berichtet, dass er jetzt ins Gefängnis kommt. Hat mich jetzt wenig bewegt, weil jetzt für mich jetzt nie so der Name war, den ich jetzt so verfolgt habe. Aber das habe ich dann halt mitbekommen und irgendwann war auch wieder draußen, hat dann sogar in Expendables 3 dann ziemlich schnell mitgespielt.
War ja toll von Stallone, dass er ihn gleich quasi, du kommst aus dem Gefängnis und dann bekommst du gleich mal Arbeit, hey, du kannst dich mal wieder auf den Markt spielen. Was danach passiert, da kam einfach nicht mehr viel Großes. Da war Armed Response war drunter und noch irgendein anderes Teil, The Recall, so ein Pseudo-Horror-Film, den er gemacht hat, aber das war beides war
gar nichts. Laut Wikipedia soll sogar US Marshals sein letzter Hit gewesen sein. Also mit Ausnahme von Blade, was noch mal eine eigene Franchise geöffnet hat, aber von den Einzelfilmen so war US Marshals offenbar der letzte erfolgreiche Film, in dem er mitgespielt hat.
Okay, aber das ist schwer zu glauben irgendwie, denn es war ja noch, ich weiß nicht, wie gut The Art of War abgeliefert hat.
Der ist gefloppt.
Ist der richtig gefloppt? Dann Liberty Stand Still, den weiß ich schon gar nicht mehr.
Den habe ich.
Das wissen wir, ja.
Ja. Liberty Stand Still, den habe ich einigermaßen noch im Kopf. Den habe ich damals nur deswegen mal nachgeholt. Also ich habe den relativ spät gesehen, vor 5, 6, 7 Jahren sowas. Der ist jetzt zeitnah rausgekommen mit Nicht auflegen, was ja inhaltlich ein ähnliches Konzept war, beide Filme. Die gelten ja als sogenannte, wie es im Kino Plus Podcast genannt wurde, als Stiefzwillinge.
Ja.
Filme mit einer ähnlichen Prämisse. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Nicht auflegen. Ich habe den Film so oft gesehen, ich liebe den. Ja. Und da dachte ich mir, ich will jetzt auch mal diesen Liberty Stand Still sehen, der irgendwie im selben Zeitraum mit derselben Geschichte entstanden ist. Aber ich fand den so viel schwächer einfach, weil der einfach irgendwie nicht das Besondere hatte. Nicht auflegen war wirklich so fokussiert auf dieses eine Zentrum, die Telefonzelle, und war wirklich so ein Kammerspiel zwischen einer Person und dem Telefonat. Und Liberty Stand Still war für mich so sehr viel weiträumiger und wo der Killer auch schon von Beginn an entmystifiziert wurde, weil du es ja gesehen hast, das ist halt Wesley Snipes, der da ist. Und also hat irgendwie einfach, war für mich nicht dieselbe Liga. Ganz einfach.
Ich frage mich gerade, ob Blade Trinity auch gefloppt ist damals. Abgesehen bei den Kritikern, das wissen wir ja, aber war der auch ein Flop?
Also ich glaube, wenn man, kennst du den deutschen Late-Night-Comedian damals, der türkische Kaya Yana heißt der?
Natürlich, natürlich.
Ja, der hat den Film mal vorgestellt mit Blade Tinnitus. Ich glaube, das sagt alles.
Ich gehe mal kurz die Box-Office-Nummern anschauen.
Übrigens, liebe Zuhörer, falls ihr euch wundert, ja, hier der Sohnemann quengelt hier ein bisschen rum, aber es ist noch im Rahmen, gell? Das soll uns also nicht stören.
Blade Trinity, 65 Millionen gekostet, in den USA 52 eingespielt, weltweit aber 131. Also eigentlich kein Flop gewesen.
Nee, eigentlich nicht. Die Blade-Filme, die gehen ja noch klar, ja, offenbar. Aber ganz ehrlich, ich habe den dritten schon nicht mehr gesehen. Ich kenne nur eins und zwei.
Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ich kann mich an das, was ich gesehen habe, kann ich mich noch erinnern.
Ich weiß nichts mehr.
Bei Teil 2. Da hat der zweite Donnie Yen mitgespielt.
Das weiß ich nicht. Ich weiß eins und zwei, drei, keine Ahnung mehr.
Ach so, da war Ryan Reynolds, das ist speziell den dritten,
dabei,
okay.
Das war okay. Ryan Reynolds, der dabei war, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Dominic Purcell, Jessica Biel, ja.
Ich stelle fest, wir machen gerade hier eine ganze Wesley Snipes Retrospektive. Ja, eigentlich wollte ich mir, wir gehen mal zurück. Wie hat das Ganze begonnen? Seine Actionkarriere wurde ja gestartet nach dem Erfolg von Filmen wie New Jack City und eben White Man Can't Jump. Man sieht, er hat so das Komödiantische, aber auch so das Badassige. Und jetzt, den konnte man dann durchaus, nicht zuletzt deswegen, weil er auch sehr Martial Arts erprobt ist. Fünfter Dan, Shotokan Karate. Dass man den auch mal in eine Action-Thriller-Rolle packt. Und daraus ist eben etwas geworden, was wir heute als eine Art, ja, Stipp-Langsam-Abklatsch gerne bezeichnen. Hier haben wir Stipp-Langsam auf einem entführten Flugzeug. Der Passagier, ja. 57.
Ja. Und
du möchtest schon einhaken.
Ja, ich. Ist das auch so? Ist das wirklich ein Stipp-Langsam-Rip-Off?
Naja, dadurch, dass sie zwischendurch auf den Rummel gehen, wird diese Formel ein bisschen aufgebrochen. Aber ansonsten ist es ganz klar ein Stipp langsam Rip-Off. Oder bis dahin ist es ganz klar ein Stipp langsam Rip-Off.
Ich habe da was Spannendes gelesen, und zwar wurde dieser Film ursprünglich diversen anderen Darstellern vorgelegt. Zum einen war das Denzel Washington, Eddie Murphy, beide wurden mal in Betracht gezogen für diesen Streifen, und auch eine andere Persönlichkeit.
Sylvester Stallone.
Stallone ebenfalls, und sein Name wurde immerhin dann auch noch...
Weiß es, Clint Eastwood.
Was, der Clint? Wirklich?
Clint Eastwood. Nicht? Zumindest hat er mal einen sehr, 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 sehr ähnlichen Film in den 70ern gedreht.
Oh, okay. Nee, gab noch einen anderen, und zwar, nachdem diese Persönlichkeit bereits mit Warner Brothers diverse Hits hatte, bekam diese Persönlichkeit Anfang 90er Jahre die Möglichkeit für diesen Film oder einen anderen. Und da nur einen machen konnte, hat er dann Alarmstufe Rot gedreht.
Ach ja, der Steven hätte...
Genau. Der Steven Seagal war auch...
Natürlich kennst du diese News.
Natürlich. Nee, ist klar, Warner Brothers Anfang 90er, ich finde immer noch so eine geile Zeit fürs Action-Kino gewesen. Und Und dieser Film, meine Geschichte zu diesem Film, er wurde mir damals von einem Schulkollegen empfohlen.
Es war so ein Schulkollege, ich habe gerade Schuhkollege verstanden.
Ein Schulkollege, wir haben uns immer die Schuhe geteilt. Und das war so eine zwielichtige Gestalt, dem ich eigentlich nichts geglaubt habe. Der hat auch.
Also ein Schmuddelkind, wo die Mama sagt, mit dem darfst du nicht spielen, der
legt
dir bloß komische Filme an.
Ja, effektiv.
Wahrscheinlich bist du durch den zum Seagal-Fan geworden.
Ich weiß auch davon. Darf man das vielleicht erwähnen? Er hat uns damals in der Schule allen Porno ausgeliehen. Und er hat den so angepriesen, hey, da gibt's sogar eine Handlung. Und
weißt du noch, welcher das war?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Das will ich nicht.
Schneewittchen und die sieben Spritzbuben vom Berg.
So etwas in diese Richtung. Und der hat mir quasi im gleichen Rucksack war auch noch ein Passagier 57.
Ja, das ist ein gutes Kontaktprogramm.
Und das Problem war, ich wollte einfach nur den Passagier sehen.
Ich dachte, du wolltest einfach nur den Porno sehen und musstest zwangsläufig auch den Passagier gucken.
Das ist, wenn aber du der falsche Typ dir was empfiehlt, dann gehst du mal mit komischer Einstellung an den Film ran und ich wollte ihn eigentlich gar nicht so gut finden. Und ja, mal sehen, ob er überhaupt gut ist, werden wir gleich besprechen.
Okay, also das ist ein Film, den kennst du seit den 90ern.
Ja, seit 1998 okay. rum, ja.
Erstmal okay, hier ist es mal wieder bei uns andersrum. Also das ist ein Film, von dem ich jetzt meinen möchte, dass ich den... Ich würde eigentlich sagen, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, jetzt vor einer Woche. Allerdings, als ich den dann bei OFDB bewerten wollte, habe ich festgestellt, dass ich den schon bewertet hatte. Und das ist, glaube ich, eine der seltenen Fälle, wo ich feststellen muss, dass ich einen Film schon mal gesehen habe und ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann.
Ja, genau so ging es mir gestern Nacht, als ich mir einfach wieder einen Hitchcock reinziehen wollte und ich habe so eine Hitchcock-Tinbox. Da sind 8 Filme drauf, bei Anruf Mord, Die rote Lola und so weiter und so fort. Und ich so, okay, ich glaube, ich habe den größten Film noch nie gesehen, habe I Confess eingelegt, ich beichte, dachte, oh, der ist aber noch gut. Mhm. Wollte den dann bewerten auf Moviepilot und ich so, hey, ich habe den schon bewertet. Was ist denn da passiert?
Ja, krass, wir werden langsam alt, ich glaube, das passiert.
Aber das ist schön, wir vergessen Dinge, das heißt, wir können die Filme neu erleben.
Das würde ich mir bei vielen Filmen eigentlich wünschen, ne?
Ja.
Einfach fürs neue Leben und zum anderen fürs für immer vergessen.
Ich glaube, du würdest Herr der Ringe komplett vergessen, könntest das Ganze neu entdecken.
Ja, da frage ich mich ja immer, wie es so ist, wenn du so einen Film, der seinerzeit richtig eingeschlagen hat, ob er mit heutigen Seherfahrungen nochmal die gleiche Wucht hat.
Ja gut, ein Herr der Ringe, ja. Herr der Ringe, keine Frage. Das ist keine Frage für mich.
Möglich. Man kann vielleicht die Effekte hier und da nochmal ein bisschen aufhübschen, aber ansonsten
ja, möglich. Wieso? Die sind perfekt. Da kannst du nichts besser machen. Wir haben gerade an Weihnachten, haben wir Herr der Ringe 1 bis 3 in der Extended-Fassung geschaut. Zum einen, ich kann jetzt das Auenland für Jahre nicht mehr sehen, das war too much. Aber andererseits, das ist immer noch alles top, da kann man nichts besser machen.
Ich finde es gerade lustig, wie du mit deinem Daumen über deine Schulter gezeigt hast, aus dem Fenster raus, habt ihr da draußen auf dem Hof die Filme geguckt. Dein Auenland bei euch, auf der grünen Wiese.
Wir haben ja sehr viel Grünfläche draußen, deswegen.
Ich habe es jetzt pauschal gesagt, weil das sind letztlich Filme aus den frühen 2000ern und ich meine, man kann hier und da schon irgendwie einen CGI-Elefanten erkennen, aber ich muss auch mal wieder gucken.
Aber es ist mir egal.
Es soll um Himmels Willen kein Kritikpunkt sein, um Himmels Willen.
Ich mag CGI-Elefanten, ich will denen nichts Böses. Genau.
Nee, dem will ich auch nichts Böses. Ich habe übrigens gestern Dumbo gesehen, wenn wir den dabei neuen? Sind. Nee, den ganz alten.
Oh, schön. Schön rassistisch. Sehr schön.
Oh. Wir versuchen uns mal nicht weiter politisch zu äußern. So.
Ja,
schade. Aber ich brauchte gestern ein Kontrastprogramm zu Mortal Kombat. Deswegen habe ich mir mal Dumbo angeguckt.
Ja, das ist ein Kontrastprogramm. Ja, ist
gut. Passagier 57. Das ist jetzt zumindest ein Titel, der für mich einen gewissen Stellenwert hat, also was die Bekanntheit angeht. Also das ist ein Titel, ich kannte den immer, ich wusste auch immer, was mich da erwartet, auch wenn ich ihn vermeintlich nie gesehen habe. Erstmals begegnet ist es mir eigentlich bei Bad Boys, nämlich wenn Martin Lawrence ganz am Anfang hier die zwei Autodiebe überlistet und sich vorstellt mit, was sagst du jetzt? Wesley Snipes, Passagier 57, hä? Das ist meine erste Begegnung mit dem Film gewesen.
Aber ich habe völlig verdrängt schon dieser Spruch, genau.
Schön. Ja, also das sowas merke ich mir dann, ne? Ja, und über die Jahre hinweg, wie gesagt, dann hatte ich den Film schon so auf dem Radar, auf der Uhr und wusste, ja, Passagier 57 mit Wesley Snipes, Flugzeug. Mehr wusste ich halt auch nicht und irgendwann werde ich den mal gucken wollen. Wahrscheinlich habe ich den geguckt und wieder komplett vergessen, wie ich eben schon gesagt habe. Jetzt habe ich den wieder nachgeholt, weil wir hatten ja ursprünglich vor, für den Podcast mal eine Art Flugzeugtrilogie zu besprechen. Teil dieser Trilogie waren ja, wir haben ja begonnen mit Executive Decision und die zwei anderen im Bunde sollten noch werden, Passagier 57 und Air Force One. Das sind die drei Flugzeugentführungsfilme. Und ich dachte, jetzt kannst du diesen Passagier 57 endlich mal nachholen. Und ich habe schon so ein bisschen, also ich hatte meine Erwartung tatsächlich relativ hochgeschraubt. Ich hatte schon ein ich möchte mal sagen, eine vergessene Actionperle der 90er habe ich erwartet. Und ich war dann doch ziemlich ernüchtert, weil ich muss sagen, ich schick's voraus, ich fand den spektakulär mittelmäßig, den Passagier 57. Also es ist natürlich so, wir wissen ja, welches Vorbild dieser Film hat und man sollte jetzt nicht immer Vergleiche zu Stipp langsam ziehen und sagen, schau mal, was war da besser, das ist jetzt natürlich, wird dem Ganzen nicht gerecht. Allerdings, gerade bei dem Film ist mir aufgefallen, bei dem Film ist mehr als bei anderen aufgefallen, wie generisch ich den fand und wie sehr er versucht, irgendwie seinem Vorbild zu entsprechen, ohne es aber wirklich können. Oder anders ausgesagt, ich finde, Passagier 57 ist ein hervorragendes Anschauungsmaterial für die Filmhochschule, um zu zeigen, um klar die Unterschiede aufzuzeigen zwischen einem genredefinierenden Klassiker und eben einem, der versucht, das nachzumachen. In der Hinsicht finde ich Passagier 57 gutes Anschauungsmaterial. Aber an sich, wir werden jetzt mal ins Detail reingehen, aber das schicke jetzt mal so voraus, das war für mich wirklich Mittelmaß-Kino par excellence.
Das ist Sergej am Zerstören klassischer Filme. Ja, schmeißen wir uns gleich mal rein, würde ich sagen, oder?
Ja, du darfst diesmal die Story zusammenfassen.
Ja, wir haben den Flugsicherheitsexperten John Cutter vor uns, der war früher mal Polizist, wie ich meine.
Und wie ich in einer Kritik gelesen habe, wenn man so einen Namen hat, dann muss man sich mit dem vollen Namen auch vorstellen. John Cutter.
Und gespielt von Wesley Snipes, der während eines Einsatzes mal seine Frau verloren hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, aber hat seine Frau verloren, ist traumatisiert, konnte nicht mehr bei Polizei arbeiten, ist jetzt eben ein Sicherheitsmensch für Fluglinien. Der macht da Trainings für Stewardessen, fürs Personal und so weiter und so fort und gibt Tipps, wie man Terrorismus bekämpft im Flugzeug quasi.
Wie man ordentlich ins Schienbein tritt.
Genau, und er ist dann eines Tages, und er hat ja auch noch Flugangst, wenn es mir recht ist. Hat er, oder? Er hat Flugangst auch selbst?
Fliegt nicht hat er dann erwähnt. Er braucht dann auf jeden Fall sehr viel Beruhigungsmittel und sehr viel Fürsorge im Flugzeug später.
Genau, und ist dann wirklich in einem Flugzeug unterwegs, welches gerade von dem großartigen, Bruce Payne, entführt wird.
Und den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also
null auf dem Schirm gehabt, den Mann. Same here. Und der gute Katar, der versteckt sich im Flugzeug, war gerade mal pinkeln quasi und wurde dann überrascht ab dieser Entführung und hat sich dann quasi im Frachtraum des Fliegers versteckt und geht quasi in den Bruce Willis-Modus und dezimiert die Angreifer.
Oder vielmehr in den Kurt-Russell-Modus.
Und Kurt Russell Modus, oder? ja, er geht in den Kurt Russell Modus. Und ja.
Naja, wobei Kurt Russell ist nicht so dezimiert, zumindest nicht in dem Film.
Alles, was du vorher gesagt hast über den Film Sergej,
ja.
Das kann ich ja fast unterschreiben.
Ach was. Ich habe jetzt gedacht. Eigentlich ein bisschen gehofft, dass du mich jetzt verprügelst oder mir
schreibst. Nein, ich hätte es gern gemacht. Ich hab den Film vor ein paar Monaten zuletzt gesehen, als wir schon diese Folge vorbereiten wollten, habe meine Notizen gemacht und war dann auch ein bisschen überrascht, wie belanglos ich das alles hingenommen habe, was da passiert. Wir müssen noch sagen, der Film ist ziemlich kurz. Ich glaube, ich spreche nicht von
82, 83, also unter 85 Minuten auf jeden Fall.
Also es ist ein Kurzfilm fast schon. Da ist nicht viel dahinter. Und das ist alles nett gemacht.
Das muss auch nichts bedeuten, ja.
Das ist alles handwerklich ganz gut gemacht sogar. Handwerklich ist das alles nett und gut.
Ja, wir werden jetzt aber gleich im Detail mal drauf eingehen, was eigentlich, warum das nicht genug ist oder warum das, also gehen wir mal auf die positiven Sachen erstmal. Also ganz, die Prämisse ist klar, man variiert jetzt einfach dieses Stück langsam Konzept. Was hatten wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt? Stück langsam 2 selbst hat.
Kam ja, grad?
Nee.
Der kam gerade?
Ja, der war im selben Zeitraum, war im selben, ja. 92 war auch selber Zeitraum. Davor hattest du Stipp langsam 2, da warst du im Flughafen. Was gab's noch? Bis dahin.
Sudden Death war noch nicht draußen, der kam ein paar Jahre
später. Sudden Death war 95. Cliffhanger war 93. Und, ich meine, es gab noch irgendwas mit der Schulklasse. Nicht Teenagers, sondern irgendwas anderes.
Mit Will Wheaton war was, dieser Will Wheaton-Film, Schulklasse, Schulhaus.
Schulhaus-Massaker.
Da gab es das im Schulhaus. The Whatever Boys, keine Ahnung.
Aber warte mal. Boy Soldiers?
Toy Soldiers? Boy Soldiers war es doch. Doch, wir, das war...
Wir werden es nachprüfen und gegebenenfalls sogar besprechen, wenn wir Bock haben.
Boy Soldier, Film 1991, das müsste der sein. Sean Astin, Will Wheaton, genau.
Den müsste ich noch sehen. Boy Soldiers oder Toy Soldiers?
Boy.
Aber es gibt auch Toy Soldiers.
Das ist was anderes.
Es gibt Small Soldiers.
Keine Ahnung.
Kennst du den? Was?
Nein.
Ah, komm, egal. Jetzt mal ganz kurz. Small Soldiers, der mit den Spielzeugfiguren. Das ist quasi Toy Story, nur mit bisschen härter.
Small Soldiers. Ah, das ist der. Ah, okay. Nie gesehen.
Wesley Snipes war ja durchaus sinnvoll gecastet, weil er einerseits wirklich ein Charisma hat, mit dem man wirklich einen Helden installieren kann. Und außerdem hat er auch wirklich den Kampfsport-Hintergrund gehabt, um ihn auch wirklich physisch entsprechend agieren zu lassen. Und das ist auch durchaus ein Pluspunkt. Beziehungsweise, ich weiß nicht so ganz, ich könnte einerseits kritisieren, andererseits möchte ich es loben, also den Einsatz seiner Martial Arts. Also zum einen finde ich es durchaus gut, wie man die Martial Arts reingebracht hat, nämlich in diesen Film, gerade weil er sehr beengt ist, in diesem engen Flugzeug, sind seine Einlagen recht ökonomisch eingebaut. Ja. Also er ist zwar einerseits, siehst du, er macht hier so Kicks und Moves und alles, aber das Ganze wirklich sehr sparsam und sehr konzentriert und fokussiert. Also es ist quasi, ich würde sagen, es ist so ein Zwischending zwischen Bruce Willis, der wirklich nur komplett ohne Martial Arts Kenntnis einfach irgendwie draufhaut, irgendwie sich rau prügelt, wie man sich echt prügeln würde, und zwischen einem Van Damme, der wirklich sehr, sehr, sehr grazil und sehr, sehr dievenhaft seine Körperbewegungen nach außen trägt und wirklich ausladende 360-Grad-Kicks macht. Das hast du nicht. Das ist wirklich so ein Zwischending mit Wesley Snipes, und das fand ich durchaus gelungen, dass du das wirklich sehr, dass du ihn wirklich sehr präzise und effektiv und agil vorgehen lässt, aber trotzdem so ein bisschen einen Hauch von Exotik mit reinbringst, mit eben wirklich hohen Tritten und eben den Shotokan-Karate-Style, den er da ein bisschen zelebriert. Das fand ich cool. Auf der anderen Seite jedoch, es ist letztlich doch ein Früh-90er amerikanischer Actionfilm, und die Regisseure, die haben es einfach nicht drauf, so einen Kampfstil wirklich geil zu überzubringen. Es ist zweckdienlich, und da ist es cool, aber es ist zu keinem Zeitpunkt wirklich beeindruckend oder spektakulär. Vielleicht ist es auch dem Setting geschuldet, dass es ein bisschen zu beengt ist und es nicht möglich ist, irgendwie Beeindruckendes zu leisten. Aber da möchte ich wiederum meinen, da hätte, glaube ich, Steven Seagal hätte da deutlich beeindruckender agieren können. Action-Szenen hätten durchaus spaßiger ausgesehen als bei Wesley Snipes, der natürlich ein fähiger Mann ist, aber man diesen Kampfstil irgendwie in diesem beengten Raum von einem amerikanischen Regisseur irgendwie nicht so geil in Szene setzen kann.
Ja, es wirkt einfach, vom cinematografischen Aspekt wirkt es eher bieder.
Ja.
Das ist, ja, vergleichen wir es mit einem Bruce Lee zum Beispiel, da ist alles ganz große Show, bei Seagal eigentlich auch, aber da wirkt's, bei Seagal hat man diese Mischung zwischen, das wirkt irgendwie filmtechnisch ökonomisch, aber trotzdem noch stilvoll, wenn da die Gegner durch die Gegend wirft und noch 20 Beine bricht, das hat irgendwas was Schönes.
Ja, vor allem der Knacks, wenn der Knochen bricht, das ist sehr befriedigend. So toll.
Wir müssen aber sagen, dass dieser Regisseur, das war der Kevin Hooks, ganz bekannter Name, habe ich noch nie gehört. Du auch, nehme ich an.
Nee, ich musste mich kurz wieder schlau machen, was da so passiert ist.
Und das ist ein Mann, der hat eine verdammt lange Vita, das müssen wir ihm ganz klar zugestehen. Der hat sehr, sehr vieles gemacht, aber vorwiegend im TV-Bereich. Also wir haben hier Dinge drunter wie 21 Jump Street. Wir haben hier Sachen wie The Wonderful World of Disney, Dragnet, Las Vegas, die Serie damals, NIPD Blue, Lost 24. Also das ist ein richtiger TV-Regisseur, das meinen wir nicht böse, aber der ist dann halt auch nicht so geschult, wie man eine Kampfszene mit einem Experten richtig schön darstellt.
Die hatten halt keinen Yuen Woo-Ping an Bord. So.
Ja, kann man so sagen.
Aber das brauchst du wirklich. Ich weiß nicht, ob ich sowas da bräuchte. Sonst würden da anfangen, die Sitze zu fliegen.
Das war noch nicht die Zeit dafür. Matrix kam erst einiges später. Und trotzdem hätte alles noch ein bisschen mehr Wucht haben können. Ich meine, bei Stirb langsam würden wir über diese Hand-to-Hand-Combat-Szenen auch nicht fluchen, einfach weil es so einen extremen Abnutzungskampf von Bruce Willis darstellt.
Eben. Aber vor allem, man spricht jetzt beim Stirb langsam, da redet man jetzt auch nicht von den Kampfszenen. So, das ist jetzt an sich ein rundes Gesamtding. Und er kämpft halt, wie er kämpfen kann, als jemand, der jetzt nicht geschult ist im professionellen Nahkampf. Und das passt dann so. Jetzt in dem Fall hat man schon so ein bisschen langsam versucht. Hollywood ist ein bisschen auf den Geschmack gekommen von Kampfkunstfilmen und versucht das ein bisschen zu etablieren, aber dann merkt man doch so ein bisschen, es fehlt dann doch noch an der Fähigkeit hinter der Kamera. Also vor der Kamera an Wesley Snipes, da kann man nichts kritteln, aber hinter der Kamera fehlt noch das Können.
Ja, absolut, absolut.
So, also insofern wäre vielleicht Steven Seagal die bessere Wahl gewesen für bessere Kampfszenen, aber ich kann trotzdem, der Snipes an sich ist ein richtiger Schambolzen und ich sehe, vor allem in den Kampfszenen selbst, auch wenn mir die Inszenierung an sich so nicht gefällt, ich sehe wahnsinnig gerne Snipes selbst beim Agieren zu, weil er hat dann so einen wahnsinnig fokussierten Blick mit seiner Kampfhaltung, wenn er sich mit den Schergen dort prügelt. Also das habe ich schon wahnsinnig gern gesehen, wie er agiert und die Blicke zuwirft. Das bleibt dann haften. Es bleibt haften. Ja,
der große Pluspunkt bei Snipes, der hat halt eben, du hast schon das Charisma erwähnt, der ist auch immer auch, der wird auch bereit, der ist bereit für was gerade kommt, immer. Und man schaut ihm einfach verdammt gerne zu. Das ist ja der ganz große Vorteil des Films. Wenn Snipes nicht wäre, würden wir uns das Ding nicht wirklich anschauen.
Genau, also wenn du den Film jetzt mit Bruce Willis gehabt hättest, naja. Das wäre weniger was gewesen.
Ja, was wir aber auch sagen müssen, ist nicht so, als ob der Snipes jetzt viele Gegenspieler im Film gehabt hätte, oder?
Nee, er hat eine Handvoll.
Es waren, glaube ich, 5.
Es ist sehr überschaubar, genau. Unter anderem, also wir können erstmal wir kommen zu ihm zum Schluss, aber die Handlanger sind ja unter anderem ein gewisser, wie hieß der? Mark McCulley.
Ja.
Der Stiefbruder von Jack Nicholson, möchte ich fast sagen. Wenn man sich seine Augenbrauen anguckt. und der Mann, der hat mich beeindruckt. Also ich greife da mal vor, weil er ist ja offenbar Schauspieler. Einfach nur Schauspieler, nichts anderes. Trotzdem, du hast ja gegen Ende hast du diese Schießerei am Flughafen, wo auch er einer der Schergen ist, die da an dieser Gittertreppe stehen und ballern und die werden dann erschossen und das war für mich einer der besten Stunts. So wünsche ich mir Action-Szenen aus der Totalen gezeigt, ohne Schnitt, wie Leute runterfallen und genau das siehst du dort, wie der Kerl angeschossen wird und wirklich dann taumelt und dann diese Gittertreppe runterfällt und ich war beeindruckt, weil es ist ja weiterhin dieser Mark McCulley, also du hast weiterhin sein Gesicht gehabt und ich dachte mir, ist jetzt wirklich dieser Schauspieler, hat er sich wirklich diese Treppen runterstürzen lassen? Das kann ich doch nicht glauben. Also entweder haben die richtig geiles Make-up gehabt oder einen richtig geilen Stuntman, der ihn verdammt ähnlich sieht, aber du hast wirklich sein Gesicht gesehen und hast wirklich gesehen, wie er ohne Schnitt dann da runterfällt und das hat mich schon beeindruckt. Oder vielleicht sehe ich jetzt großen Quatsch und es war doch ein Stuntman, der ihm nur sehr ähnlich sah, aber das war zumindest cool, dass man das nicht geschnitten hat, sodass du bloß den Hinterkopf siehst, sondern du hast wirklich eigentlich die Figur gesehen. Und das möchte ich an der Stelle schon mal lobend erwähnen.
Also Mark McCulley hat auf IMDb 11 Credits als Stunts, als Stunt Performer, Stunt Driver, Stunt Double, Stunt Coordinator in diversen Produktionen. Nicht Ach, bei schau denen an, dann. Jetzt, aber der hat einen Stunt-Hintergrund, deswegen kam das so gut rüber.
Okay, ja, wie gesagt, das ist mir aufgefallen als jemand, der das gerne auf gute Stunts achtet.
Ja,
und zurecht. Das fand ich beeindruckend. Das müssen wir an der Stelle mal erwähnen.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Was hat er noch gehabt? Moment mal, dann gibt's diesen einen Lockenbuben, dieser, das könnte so ein Glamrocker sein.
Ja, war das, da hieß er noch gleich, war das dieser mit der Franzose?
Nee, der Forger, das war Forger. Der mit dem Pferdeschwanz.
Ah ja, genau.
Und der andere, wie hieß denn der andere da? Der könnte echt sogar bei Twisted Sister irgendwie mitsingen.
Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der genau hieß, der Schauspieler.
Wir werden ihn uns jetzt ergoogeln. Charles Ryan, Willens. Es gibt einen Willens. Okay, der Typ ist gespenstisch schlecht im Netz aufzufinden. Also vielleicht eine der vergessenen Rocklegenden unserer Zeit. zu dem wir jetzt nichts mehr weiter herausfinden können. Vielleicht hätte das Thema was ganz Großes werden können, wenn wir den mal hier finden würden, aber naja.
Keine Chance.
Okay, also ein Hijacker mit einer, wie nennt man das, mit einer Bon Jovi-Gedächtnisfrisur.
Fokuhila, oder?
Nee, Fokuhila ist das ist wirklich doch so eine Bon Jovi-Frise.
Das ist für mich relativ ähnlich, so ja, lange Haar.
Okay, aber der
langes Haar.
Der ist jedenfalls derjenige, der als allererstes Wesley Snipes stellt, John Carter stellt und von dem auch gleich in die Kloschüssel gespült wird. Und dann haben wir natürlich eine bezaubernde Elizabeth Hurley, die ich vorher auch nur kannte aus Bedazzled, also teuflisch mit Brandon Fraser und Austin Powers.
Tolles Werk.
Da fand ich die, ich fand die ja immer unglaublich heiß, ne? Und hier fand ich die zuckersüß, also. Und die ist auch richtig charmant, bis zu dem Zeitpunkt, bis die Leute plötzlich eine Kugel in die Stimme verpasst.
Bis sie böse wird, ist sie unheimlich charmant.
Ja, vor allem wie liebreizend und zuvorkommend sie mit dem kleinen Kind da spricht. Das ist ja wirklich großartig.
Ja, sehr.
Also das hat mich überrascht tatsächlich. Er hätte mich nicht überraschen dürfen. Eigentlich hätte ich alles riechen müssen, aber das fand ich schon gut gemacht. Wie sich dann die Figur dann plötzlich gedreht hat.
Ja, total. Also Casting nicht so schlecht bislang. Ich möchte kurz sagen, dass... Wollen wir kurz nur das Flugpersonal durchgehen, oder willst du schon...
Ja, mach das Flugpersonal durch. Alle 127 Passagiere werden jetzt durchgehen.
Ja, Miller James, nein, keine Ahnung. Den Forget gibt's noch, den haben wir schon erwähnt.
Der Forget.
Forget, genau,
richtig. Forget.
Mr. Forget.
Der Typ mit der Steven Seagal-Gedächtnisfrisur.
Also es waren schon ein paar Gesichter drunter bei den Bösewichtern, die man sich leicht merken konnte. Das haben sie schon gut gecastet.
Ja, aber die alle werden natürlich an die Wand gespielt von dem, ja, von dem Bruce Payne, den ich vorher nicht kannte, der für mich jetzt auch bis heute jetzt kein Name war und offenbar auch vorher und nachher keine nennenswerte Karriere hatte. Deswegen könnte man fast sagen, das hier war seine große schauspielerische Sternstunde, weil hier hat er wirklich Eindruck hinterlassen, oder?
Ja, also scheint ja auch undan ein Theaterdarsteller zu sein, der auch heute noch tätig ist. Also der hat tonnenweise Filme oder Serien in der Pre-Production, in der Post-Production. Der ist gut beschäftigt, aber praktisch nichts, was ich gesehen habe. Und das sagt was.
Ja.
Ich kann auch
nicht sagen, was das
für ein Level ist, wo er arbeitet, denn es ist ganz sicher nicht im Action-Bereich. Also das würde ich wissen. Nie mehr gesehen, Bruce Payne, Bruce Wayne.
Ja, aber er hat zumindest die Qualitäten für einen guten psychopathischen Bösewichten.
Also das muss ich auch sagen, das war schon ziemlich amtlich, was er da abgeliefert hat. Für dich jetzt auf dem Level von Bösewicht, Cliffhanger, wie hieß er noch gleich, und dem?
Der Eric Quaylen.
Genau, richtig. Dieses Level erreicht er noch nicht ganz, aber war knapp dahinter.
Aber er spielt schon so ein bisschen der Liga mit. Meinetwegen verliert er ein bisschen, aber das ist schon...
Aber halt auch, weil der Film kleiner skaliert ist.
Der ist ein bisschen kleiner skaliert, aber ich... also der ist ja wirklich psychopathisch, da kannst du dich wirklich auf gar nichts verlassen. Bei dem, die beste Szene ist ja fast schon die, wo er eine Geisel nimmt, die Geisel extra ausfragt über ihre persönlichen Verhältnisse, ob sie denn Kinder hat und so, und sagt so, hörst du, er hat Kinder, und bumm, er schießt ihn. Das sind schon saftige, harte Szenen hier.
Ein Film lebt mit seinem Bösewicht, und dieser Mann hält den Film definitiv am Leben. Das ist schon
richtig. Also wirklich, um die positiven Sachen vorwegzunehmen, also sowohl Wesley Snipes mit seinem Charisma als auch vor allem Bruce Payne mit seiner Darbietung, das sind auf jeden Fall die Verkaufsargumente des Filmes. Und alles andere ist, wie wir schon sagten, solide. Und das ist leider dann auch schon alles, was ich positive zu dem Film sagen kann.
Nee, ich habe noch was.
Du hast noch was.
Ich will nicht, dass wir ihn immer vergessen.
Die Sonnenbrille fandst du gut. Ich
nie vergessen.
Ach so.
Nee.
Tom Sizemore. Ey, zeitgleich.
Tom Sizemore ist ein so ein toller, kaputter Mensch. Ich mag den einfach
extrem. Du hast mir auch sein Buch bereits empfohlen.
Ja. Wie heißt es noch gleich? Das Zitat aus Saving Private Ryan. With a little luck I made it out of here or something like that. Und ja, tolles Buch, tolle Biografie von ihm, auch wenn sie relativ simpel gestrickt wurde. Ich glaube, er hatte einfach Tonbandgerät eingesprochen, jemand hat es abgetippt. Aber egal, er hat auch über diesen Film etwas geschrieben und seine ersten Versuche in Hollywood da Fuß zu fassen, wie er sich abgemüht hat, das war schon toll. Und ich hab's genossen, ihn hier zu sehen. Ich mag Sizemore generell und eigentlich wollten sie Michael Madsen für die Rolle haben.
Hätte auch
Die sind sehr ähnlich, oder?
Michael Madsen, Tom haben irgendwie ein ähnliches Gesicht, aber der Michael Madsen bringt, glaube ich, ein bisschen mehr Stinkigkeit mit rein oder ein bisschen mehr Gleichgültigkeit mit rein, ob er will oder nicht. So, also Michael Madsen ist für mich einer, der ist nicht so ein guter Charakterstelle wie Sizemore. Bei Sizemore bin ich immer erstaunt, wie er völlig anders wirken kann in verschiedenen Rollen, also auch in National Born Killers, wirklich ein ganz anderer Typ. Und Michael Madsen ist für mich einer, den kannst du wirklich nur für bestimmte Rollen casten und da passt er dann perfekt, aber der ist für mich jetzt kein Charakterdarsteller, den du jetzt jede Emotion abnimmst und jede Rolle abnimmst. Dafür ist Madsen irgendwie zu eigen und hat irgendwie zu großes Ego und das heißt, trinkt zu viel, um zu professionell zu sein.
Aber Sizemore kannst du sehen in Saving Private Ryan und dann ein paar Jahre später auch in mal stinkigsten B-Movie, da hat eine unheimliche Range zwischen Scheiße und gut.
Ja.
Und
wobei
das finde ich toll.
Aber ich muss auch sagen, ich finde ihn irgendwie schon, also sein Gesicht sehe ich irgendwie gerne, aber jetzt in der Rolle, ich finde, der hat jetzt irgendwie nicht sehr viel hergegeben.
Aber es ist einfach, er war ein nettes Add-on. Er war ein sehr nettes Add-on.
Aber seine handlungsrelevanteste Szene ist eigentlich nur die das Telefon entgegenzunehmen, als John Cutter anruft. Und das war's eigentlich. Alles andere ist ein bisschen Show, ein bisschen Comedy. Mehr nicht.
Aber ich sag nur Reginald Val Johnson in Stirb langsam.
Naja, also der hat deutlich mehr Handlungsrelevanz. Am Ende rettet er sogar den Tag. Ja. Und es ist ein sehr, sehr viel Dialog zwischen den beiden. Also das ist für mich schon ein Unterschied. Und da kommen wir jetzt mal langsam mal ins Eingemachte. Vorher werde ich kurz das Fenster schließen und pinkeln, aber dann geht's ans Eingemachte.
Viel Spaß.
So, jetzt geht's mal ans Eingemachte hier. Was macht der Film nicht so gut? Also eigentlich macht er jetzt nichts wirklich falsch oder schlecht, aber er macht irgendwie zu wenig oder ist meines Erachtens ein bisschen faul, würde ich sagen. Weil wenn man es jetzt mal runterbricht, wenn du sagst, du möchtest einen guten Actionfilm sehen, bekommst du hier relativ wenig und sehr, sehr, sehr gleichförmige Action zu sehen. Also es gibt nicht so die eine Action-Szene, die heraussticht, wo du denkst, boah, Alter, das war krass. Das kannst du bei Stipp langsam ganz klar ausmachen. Bei dem ist es, der ist entweder im Frachtraum und verteilt ein paar Tritte. Gut, am Flughafen gibt es eine sehr, sehr, generische Schießerei, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach eine Standard-Shootout-Schießerei und am Ende gibt es da wieder ein bisschen mehr Gekicke im Flugzeug oben, aber es gibt nicht so wirklich so die herausragenden Highlights.
Vor allem wenn wir jetzt unsere Flugzeugtrilogie so durchgezogen hätten, wie wir es geplant haben, mit Einsame Entscheidung, das war ja Folge 20 irgendwas, und allenfalls Air Force One, dann hast du bei den anderen beiden Filmen einen extremen Spannungsbogen auch, der dich quasi die Fingernägel abkauen lässt. Hier gab's relativ wenig spannende Szenen. Also ist klar, mit dem Telefon in der Toilette und so weiter, das war spannend. Aber das war's dann auch schon irgendwie.
Ja, vor allem habe ich dann, also es war insofern spannend, weil ich sehen wollte, wie sie jetzt quasi das Setting aufrechterhalten wollen im Flugzeug, wie jetzt der Wesley Snipes die ganze Zeit herumwuseln will. Also in Executive Decision hat man das ja dadurch gelöst, indem man wirklich den ganzen Einsatztrupp hat sich einschleichen lassen ins Flugzeug von unten und die ganze Zeit unten umgewuselt sind und geplant haben. Und hier war ja Snipes an Bord und man hat gleich gemerkt, dass da einer rumwuselt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wie will man das jetzt eigentlich noch für die nächsten 50 Minuten aufrechterhalten? Der Film macht es sich einfach, wir landen einfach zwischendurch mal und sind auf dem Rummel. So. Und das hat schon so ein bisschen die Spannung gelöst.
Das hat für mich so ein Geschmäckle. Das hat mir einfach nicht gefallen. Das hat mich genervt. Wenn ich weiß, dass als Einsame Entscheidung hat aus dem Flugzeugset so viel rausgeholt, Air Force One ebenso, als Air Force One, kann man was rausholen.
Conair?
Hier wirkt es.
Hat auch ein bisschen was rausgeholt.
Ja, Conair, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also alles hat jedenfalls bei diesem Film größer gewirkt. Die Umgebung hat größer gewirkt, hat mehr hergegeben als beim Passagier.
Ja, vielleicht lag es daran, dass sie ein größeres Flugzeug hatten.
Vielleicht lag es effektiv ein größeres Flugzeug. Dann ist aber der Fehler, Serge, dass man nicht einfach noch ein größeres Flugzeug genommen hat, sprich ein größeres Flugzeugset.
Ja gut, dann ist vielleicht schon eigentlich wieder Budgetgeschichte oder künstlerische Entscheidung. Man will alles auf Bankraum haben. Ach, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich auch gar nichts dabei gedacht. Das würde ich mir am ersten sagen, die haben sich einfach nicht viel dabei gedacht.
War auch der erste dieser Flugzeugfilme, also dieser, den wir es genannt haben.
Das war jetzt der erste.
Moment. Entscheidung war 96, Air Force One 98.
Und was ist mit Delta Force?
Ist aber kein Stipp langsam im Flugzeug.
Ja. Okay, aber es ist ein Flugzeug.
Da ist keiner rumgewuselt, hat rumgeschlichen oder sowas. Das, nee.
Okay, gut, dass wir diese Grenze setzen, sonst müssen wir uns gleich die Frage stellen, wann das erste Flugzeug in einem Film vorkam. So. Ja. Gehen wir mal weiter. Also, was ich an dem Film so generisch fand, ist, er ist so ein bisschen so für mich so ein Abhaken einer Checklist dessen, wie man so ein Stück langsam Film macht. Und dann hast du so viele Einzelszenen, nicht nur bei den Action-Szenen, auch außerhalb. Zum Beispiel, es muss auch diesen einen großen One-Liner geben. Bei John McClane war es Yippie-Ki-Yay, Motherfucker. Und bei, was ist es bei Wesley Snipes? Du weißt es?
Always Bet on Black.
Oder was ja, ja. Und ja, genau. Und das ist so ein Ding, das ist so sehr mit Anlauf auf cool getrimmt oder auf Erinnerungswürdigkeit getrimmt, was aber eigentlich schreiberisch insofern schwach ist, weil es im Vergleich zum Vorbild sehr erzwungen ist. Also bei John McClane und Hans Gruber ist es ein natürliches Gespräch, wo Hans Gruber fragt, ey, für wen hältst du dich? John Wayne oder Rambo oder wen auch immer? Und er meinte, ja, ich habe früher eigentlich diese Cowboy-Sendung geguckt und nenn mich Roy. Und glaubst du wirklich, dass du eine Chance gegen uns hast? Ja, yippie-ki-yay, Motherfucker. Das war ein natürliches Gespräch. Bei Charles Rain und John Cutter glaubst du wirklich, dass du eine Chance hast? Du wirst keine Chance haben. Und John Cutter meint so, hey, hast du eigentlich schon mal Poker gespielt? Nein, wieso? Dann lass mich dir einen Tipp geben. Setze immer auf Schwarz. Das kommt so aus dem Nichts und wirkt so, ich möchte zeigen, dass ich dominiere. Also das ist einfach nicht auf dem gleichen schreiberischen Niveau. Es ist erzwungen und ein bisschen billig. Und das sind halt lauter so viele kleine Details, die zeigen, was eben der Unterschied ausmacht zwischen einem Klassiker, bei dem alles sich organisch ineinander fügt und jemand irgendwie versucht, irgendwie nachzueifern. Und hier was ganz klar nacheifern, irgendeinen geilen Spruch bringen, aber da kam so aus dem Nichts. Und ja, man kann es meinetwegen zitieren, aber wie blöd ist denn das eigentlich, der Spruch? So.
Ja, es war halt ein wannabe coolen Spruch für einen eher durchschnittlichen Film.
Vor allem, er wurde nicht mal rezitiert. Er hätte ja zumindest gegen Ende hätte zum Beispiel der Charles Train sagen müssen, sagtest du nicht, ich soll ihn auf Schwarz setzen? Haha, jetzt siehst du ja doch, dass Weiß gewinnt oder irgend so ein Scheiß. Also das wurde jetzt ja nicht einmal irgendwie nochmal aufgegriffen, der Spruch.
Kann man auf Weiß setzen?
Ja.
Doch, kann man, oder?
Schwarz oder Weiß, genau.
Ja, stimmt.
Ich kenne mich mit Glücksspiel nicht aus. Ich habe noch nie in einem... Warst du schon mal im Casino?
Aber das ist doch rot oder schwarz, nicht?
Spiel ich's? Ach, war mal, stimmt. Ey, ihr seht, Leute, wir verbringen keine Zeit im Casino. Wir haben keine Ahnung.
Ich manchmal schon, in den USA schon, das ist immer toll.
Ja, okay, ich hab Scorseses Casino gesehen, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie die Murmeln, welche Farben die Murmeln haben.
Also, jetzt siehst du... Zurück an den DVD-Player, hopp.
Okay, kann rot sein. Okay, egal. Und das ist das eine, der Spruch. Andere Sachen sind zum Beispiel, also wir haben schon erwähnt, die Action-Einlagen sind relativ generisch. Kevin Hooks ist jetzt kein Action-Regisseur. Der hat jetzt das Ganze relativ solide inszeniert, aber mit Ausnahme von diesem Stunt, den ich erwähnt habe von Mark McCulley, war das jetzt alles sehr unspektakulär. Und eine Szene, die mich auch gestört hat und die mir auch wieder gezeigt hat, eigentlich was das Szenen wie diese eigentlich deutlich mehr sein können, nämlich Explosion. Es gibt in dem Film ja eine einzige Explosion, das ist die von diesen Treppenwagen. Mhm. Ne, der wird ja auf dem Flughafen, wird er dann ein bisschen angeschossen und dann plötzlich kippt er um, aus welchem Grund auch immer, und explodiert dann. Und das ist für mich ein klassisches oder exemplarisches Beispiel von einer schlechten Explosion, eine schlecht geschriebene Explosion. Warum? Weil inszenatorisch, also handwerklich ist es okay, Pyrotechnik, kann man nicht viel falsch machen, aber es ist letzten Endes eine Explosion ohne Bedeutung, ohne Belang. Sie war nur da, um da zu sein, weil man sich denkt, man braucht im Actionfilm eine Explosion. Aber was braucht es mehr? Was ist der Unterschied zu Stipp langsam zum Beispiel? Nehmen wir die Explosion x-ten Stock, wo McClane ja den Rollstuhl runterwirft mit der Bombe. Das ist eine Explosion, die bleibt haften. Warum? Aus mehreren Gründen. A, sie hatte einen Zweck, also sie wurde forciert, nämlich um die Schergen unten aufzuhalten. B, du hast außerdem nochmal ein Gefühl für die Weiträumigkeit des geschlossenen Areals bekommen, nämlich dass es verdammt tief ist, was da fällt, und dass er wirklich sich in einem Hochhaus befindet. Und C, die Explosion hat Konsequenzen. Also die wird von allen Leuten gesehen, besprochen. Die Journalisten fragen sich, boah, hoffentlich haben wir das auf Band. Und McClane wird später damit konfrontiert von diesem dummen Polizeichef. Hey, du hast da hier ein Gebäude zerstört, was bildest du dir ein? Also das hat alles Belang. Oder später die Explosion am Dach. McClane weiß, dass sie kommen wird. Er versucht zu entfliehen und springt ihr davon. Das zumindest möchte ich sehen. Hier in Passagier 57 hast du nichts davon. Dieser Rollwagen, dieser Treppenwagen kippt einfach so um, aus eigentlich ohne physikalischen Grund, und explodiert dann halt. Und dann Schnitt zur nächsten Szene und die Explosion hat keinen Belang. Es wird nachher nicht drüber gesprochen, was das angerichtet hat. Sie hat auch keinen unseren Helden nicht in Gefahr gebracht. Also der John Carter musste nicht irgendwie davonhechten. Das ist das Minimum, was ich von einer Explosion erwarte. Zumindest der Held muss irgendwie davonspringen. Sie muss den Helden bedroht haben. Aber so, niemand war bedroht. Gut, ich glaube, der Insasse im Wagen ist halt gestorben. Gut, fertig. Aber ansonsten war es eine für sich geschlossene Explosion, die rein Schauwert hatte, aber dramaturgisch nichts zur Handlung beizuführen hatte. Und das ist für mich der Unterschied zu einem gut geschriebenen Actionfilm und einem, der sich jetzt weniger darum schert, wie Actionszenen in einen Film eingebaut werden. Mein Plädoyer zur Explosion.
Ich frage mich gerade, wie die Leute damals aus dem Kino gekommen sind und was sie gedacht haben. Haben die gedacht, oh, das war jetzt richtig cool? Es scheint ja, dieser Film zementierte ja Wesley Snipes Action-Karriere. Und ja, abgesehen vom natürlichen Charisma, das er hat, seinen Martial-Arts-Fähigkeiten, das alles ziemlich authentisch wirkt, so richtig gut war das alles nicht.
Also richtig geil war das nicht, nee.
Richtig geil war das nicht, es war auch nicht schlecht. Also ganz ehrlich, verglichen mit vielen DTV-Produktionen, die ich gesehen habe, ist das sehr, sehr amtlich. Aber es haut mich auch nicht so wirklich von den Füßen.
Vor allem heutzutage, wenn man es heutzutage sieht, ja, ist das sehr, sehr kleinteilig und sehr, sehr, sehr unspektakulär.
Ja, vor allem, wenn du siehst, was danach in den nächsten paar Jahren nach diesem Film noch alles gekommen ist, ja. Und da sprechen wir irgendwann mal über The Rock und Con Air, die dann Action für den Mainstream so aufgewertet hat, dass da jeder Mann da ins Kino ging, ja. Also das war ja riesig. Und da kannst du mit dem nicht mithalten.
Ja, so Passagier 57 ist für mich eigentlich schon für damalige Verhältnisse, wäre für mich eigentlich ein Direct-to-Video-Film gewesen. Aber ja, damals haben solche Filme es leichter gehabt. Ich meine, damals hat auch eine stählerne Faust es ins Kino geschafft, obwohl es ganz klare Videothekenware war. Mhm. So.
Ja, damals hat man noch Platz im Kino für solche Filme.
Da war noch Platz. Ja. Können wir mal, jetzt gucken wir noch mal, einmal müssen wir noch mal googeln, was war denn eigentlich 92 so die Kino-Highlights?
Alarmstufe Rot.
1992, ja, jetzt, was gab es jetzt noch so? 1992, Kino-Hits 1992, was gab es denn da so? Aladdin, Bodyguard mit Kevin Costner, Kevin Allein in New York, Lethal Weapon 3, Batmans Rückkehr,
oh,
natürlich.
Oh, natürlich.
Eine Frage der Ehre, Sister Act.
Die gleiche Liste, Sergej.
Wir sind, ja, den ersten Eintrag. Sister Act. Bram Stoker's Dracula, die Adams.
Oh, die Stunde der Patrioten.
Ja, wieder Harrison Ford.
Tom Clancy.
Tom Clancy. Wir müssen ein bisschen mehr Harrison Ford in den Vordergrund rücken, möchte ich mal meinen.
Das ist eine gute Idee. Oh, und Unforgiven war auch im 1992.
Ein ganz normaler Held. Alien 3. Ja, und hier Erbarmungslos mit Clint Eastwood. Und da ist auf Platz 16 Alarmstufe Rot. Der Tod steht ihr gut. Zweimal der Tod steht ihr gut? Egal. Ein Hund namens Beethoven, ja, habe ich auch mal gesehen. Oh ja, es dauert ziemlich lange, bis jetzt Passagier 57 kommt. Der hat ja 15 Millionen gekostet und immerhin das Dreifache eingespielt. Was und ja,
Achtung, auf Platz 30, Stopp, oder mein Mami schießt.
Boomerang haben wir hier. Stopp, oder meine Mami schießt mit Sylvester Stallone.
Hier ist er auf Platz 40, Passagier 57.
Ach was, schau an.
Ja. Einspielergebnis 44 Millionen laut dieser Liste hier.
Der letzte Mohikaner. Mhm. Dann haben wir Crying Game, Okay, also wir sehen, er war ein Erfolg, aber jetzt kein Top-Kino-Hit.
Ja.
Kein Top-Kino-Hit und ja, aber ich sag mal so, für das, was er ist, so ist er schon okay, geht schon klar, dafür, dass es auch nur diese 82 Minuten sind, die er läuft, geht yeah. schon klar, aber wie gesagt, ich hatte irgendwie der Name, der Titel, der hat für mich so gewisse Schatten vorausgeworfen, weil ich den Titel schon
ja, klar.
kannte,
klar.
aber noch nicht gesehen hatte. Ich dachte irgendwie, mich erwartet schon so ein kleiner Geniestreich, aber es
mhm. ich war glaub, unterwältigt. Da wird effektiv, die Suppe wird da heißer gekocht, als sie wirklich ist. Sagt man dem so?
Ich akzeptiere jede Art von Sprüche-Neologismus aus der Schweiz.
Wir können es nicht besser, sorry.
Ach, ich werde es jetzt in meinen Sprachgebrauch mit einnehmen. Fällt mir gut. Die das Suppe wird heißer gekocht, als sie eigentlich ist.
Die Suppe wird heißer gekocht, als sie
ist. Macht sehr viel Sinn.
Die wurde sehr heiß gekocht, aber sie ist sehr schnell abgekühlt. Und ich glaube, die Frage ist auch, wenn wir jetzt...
Nee, ich glaube, er ist so, sie wurde nicht heiß genug gekocht und die Sachen sind noch irgendwie nicht ganz durch.
Vielleicht so, ja, genau.
Egal.
Jedenfalls, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen werden zukünftig.
Ja.
Das ist ja, was gibst du für eine Empfehlung ab betreffend dieses Films? Soll man den schauen oder nicht? Ist das ein klassischer 90er-Jahre-Film, den man gesehen haben muss? Des Action-Genres?
Schwierig. Also ich sage mal, für Leute, die Action-Kino irgendwie aufarbeiten wollen, da gibt es viel, viel wichtigere Anlaufstellen. Da gibt es wirklich so die paar Meilensteine, die man gesehen haben sollte und da ist halt weit weg davon. Aber ich fand ihn zumindest in der Hinsicht interessant als Anschauungsbeispiel, als Paradebeispiel dafür, wie es halt deutlich schlechter geht. So. Nee, man kann halt sagen, so, hier, passt auf, Leute, hier ist eine gute Explosion und hier ist eine schlechte Explosion. Was ist an der gut, was ist an der schlecht? In der Hinsicht fand ich Passagier 57 schon irgendwie eine interessante Erfahrung. Aber er ist definitiv kein Pflichtprogramm. Definitiv nicht. Höchstens aus historischen Gründen, es ist irgendwie die erste Actionfilmrolle von Wesley Snipes, wobei das eigentlich fast schon gar nicht stimmt. Wenn man bedenkt, er hatte ja schon in den 80ern, hattest du King of New York, kennst du den? Mit Christopher Walken als Gangsterboss und da war ja Wesley Snipes hier der in Anführungsstrichen gute Polizist, der versucht da sich ein bisschen durchzukämpfen gegen Lawrence Fishburne, unter anderem als Scherge von Christopher Walken antritt. Das fand ich auch eine coole Nummer, kann man sich auch mal geben. Als stirb langsam Ripoff, ich glaube, du kennst deutlich mehr als ich und ich glaube, es gibt auch wirklich richtige Gurken in dem Bereich. Insofern kann man geht ja, Passagier 57 schon klar, aber bei der Laufzeit von knapp über 80 Minuten kann man den grad noch so empfehlen, aber wirklich, wenn man sonst nichts anderes zu gucken hat.
Ja. Aber die Frage ist, was hättest du besser machen wollen? Ich mache jetzt mal, du hast es gerade mal durchgelabert, das mache ich mal kurz. Was ich besser gemacht hätte, ich hätte die Geschichte sich so entwickeln lassen, dass John Carter sich länger hätte im Flugzeug verstecken müssen, dass wir auch eher ein Gespür bekommen für die Umgebung, denn diese Flugzeugumgebung, die ist mir irgendwie egal. Ich fühle mich da gar nicht wohl. Keine Ahnung, bei einsamer Entscheidung im Frachtraum, in dieser Gepäckkabine oben, weißt du, als sie auf diesen Drahtseilen überhalb der Passagierkabine durchgegangen sind. Ich hatte ein Gespür für was, wo ich mich gerade befinde, was da geht. Ich konnte mich mit der Umgebung anfreunden irgendwie. Ja. Bei diesem Film konnte ich das nicht. Ich habe mich weder im Frachtraum, ich fand weder den, also diese Kombüse, weder da fand ich mich irgendwie zurecht, noch sonst wo. Und gleichzeitig
allein. Ich kann mir schon vorstellen, wie du während des Filmes deinen Kompass gezückt hast und dich nicht.
Ja, genau. Wo bin ich jetzt? Nee, aber einfach, da war einfach zu wenig. Und die Geschichte hätte einen ein bisschen besseren Verlauf nehmen müssen. Mehr Flugzeug, weniger Rummel.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und dann wirklich so diese, ja, hast noch so ein paar rassistische Polizisten, die den Schwarzen jetzt gleich gefangen nehmen und der muss sich erst erklären. Er muss sich schon wieder mit irgendwelchen dummen Polizisten rumschlagen, die irgendwie den Ernst der Lage nicht begreifen. Und ist ein bisschen Klischees, ach ja gut, und dann ganz, ganz schlimm noch irgendwie diese vermeintliche Liebesbeziehung zwischen ihm und der Stewardess. Also da war ja tatsächlich null Chemie zwischen den beiden, ehrlich gesagt. Ja. Und die einzige Szene, die sie so richtig miteinander hatten, zu zweit während der Gefahrensituation, war in dem Frachtraum, als er kurz noch von seiner verstorbenen Ehefrau erzählt hat. Das müssen wir noch erwähnen. Er erzählt, seine Ehefrau ist ja gestorben. Das ist quasi ein Trauma, das ihn immer wieder heimsucht, was ein bisschen billig inszeniert wurde, dieser Flashback. Und das ist irgendwie das Einzige, was er von sich preisgegeben hat. Meine Frau ist gestorben und danach gibt's wieder Heckmeck und Geiselnahme und plötzlich ist der Bösewicht tot und schon hängt die Dame an ihrem Helden und tupft ihn die Schweißperlen und die Blutflecken von der Stirn und der so erzählt schon am Telefon, ja, sieht ganz gut aus, noch Single, aber ich arbeite dran. Und schon wollen die an ihm suggerieren, dass die jetzt gleich miteinander in der Kiste landen. Das ist auch schon für mich wieder sehr schlecht reingeschrieben und erzwungen. Das sind so Sachen, die ärgern mich ein bisschen. Auch hier viel besser gemacht, die Liebesgeschichte zwischen John McClane und der Holly Gennaro. Auch wiederum viel besser geschrieben.
Zwischen Kurt Russell und Halle Berry.
Kurt Russell besser auf jeden Fall, ja. Besser.
Auf jeden Fall besser.
Auf jeden Fall besser.
Auch weil du da den Wandel von der Figur gesehen hast. Es wurde bei Kurt Russell, der sich am Schluss Flugzeug gelandet, wo willst du mir ein Eishockey-Spiel oder sowas in dieser Art, keine Ahnung. Ja, das hat dann Sinn gemacht. Bei Cutter, da gab es nicht, ich habe da jetzt nicht eine große charakterische Wandlung mitbekommen, irgendwas.
Nee, durchaus nicht. Die Stuart ist ein bisschen dazugelernt, offenbar. Aber
ja, immerhin macht sie
ganz was. Wenigstens einer hat was dazugelernt.
Jemand hatte ein gutes E-Learning, keine Ahnung.
Gut. Ja. Ich stimme dir zu, ich hätte mir auch gern mehr Flugzeug gewünscht, dass man wirklich sich auf das Ariel, die Meerjungfrau.
Ich hätte mir gerne mehr Ariel gewünscht.
Ich hätte mir eine Meerjungfrau gewünscht. Ich hätte mir gerne eine Szene gewünscht, wo Cutter beim Fliegen im Flugzeug irgendwie an der Außenwand rumklettern muss, um irgendwo hinzukommen. Das wäre doch mal eine Szene gewesen. Aber das macht nur Tom Cruise. Das macht nur Tom Cruise
sowas. Genau, das kann nur er.
Aber haben wir eine Lieblingsszene außer der Action-Szene?
Es gab eine Szene bei mit Bruce Payne, der ja wirklich richtig grandios war im Film und wie ein kleiner Junge mit seinem Finger als Pistole auf ihn so zeigt und so abdrückt, ein kleines Kind.
Ja. Und der Bruce Payne spielt erstmal mit, weil er das irgendwie ganz freundschaftlich mitspielen möchte, was erstmal cool wirkt. Aber dann, nachdem er sich so totgestellt hat, erhebt er sich langsam, hebt seine beiden Hände und entblößt damit, zeigt damit seine Handschellen, wo man deutlich merkt, der Typ ist irgendwie nicht ganz, mit dem ist nicht ganz gut Kirschen essen und zeigt so wiederum auf den Jungen. Und das hat bei mir auch einen Eindruck hinterlassen. Und das hat der Bruce Payne wirklich mit reinem Mimikspiel wirklich sehr gut gemacht, dass diese Mischung aus Verspieltheit und Bedrohlichkeit hat er sehr gut da mit zusammenmischen können. Das fand ich
absolut. Also eben, das war meine Lieblingsszene abseits der Action-Szene.
Ja, und wenn ich nach einer schlechten Szene suchen müsste, fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein, weil der Rest einfach so wahnsinnig generisch gleichförmig ist und ja, eben belanglos, wie du sagtest. Wenn man es jetzt
oder
ganz
bieder bisschen. Oder, ja.
Ja.
Kein Totalausfall.
Ja, wie ich schon sagte, es ist für mich die Quintessenz dessen, was man Mittelmaßkino nennt.
Und heute, ich merke gerade, wir gurken wirklich rum heute. Der Film lässt uns rumgurken.
Vor allem, wir sind jetzt fast so lang am Labern, wie der Film selbst dauert. Okay, sobald ich diesen Part rausschneide, wo wir die ganze Zeit nach diesem Glamrocker gesucht haben, dann kommen wir wieder auf eine vernünftige Lauflänge.
Sehr schön, sehr schön.
Okay, also ja, ich denke mal, die Bewertung ist klar.
Ja,
bei dir. Der Daumen zeigt zur Seite. Aber ja, sowas von. Aber sowas von.
Kann man nichts anderes sagen.
Also schade. Leute, wenn ihr Bock auf richtiges Mittelmaß und euch so richtig durchschnittlich schön unterhalten lassen möchtet, wenn ihr Bock auf einen richtig durchschnittlichen Abend.
Wollt ihr wirklich ein bisschen durchschnittlich sein, dann schaut euch Passagier 57 an.
Ja.
Ist das so eine Durchschnittsnummer? Das ist so eine Nummer, die im Nix steht. Das ist weder die 7 noch die 99, ist einfach die 57 und das steht für den ganzen Film. Das ist irgendeine doofe Nummer.
Ja. Hast du die Szene mitbekommen, warum er 57 ist?
Ich weiß nicht mehr, sorry.
Ja, die Stewardess zählt, ja. Die Passagiere 55, 56 und dann sieht sie den John Carter und denkt sich, oh Gott, der 58, 59. Das ist die einzige Szene, die Aufschluss darüber gibt, also quasi den, die dem Titel gerecht wird.
Ah, okay, das habe ich nicht mehr präsent gehabt.
Ja. Gut, dass einer von uns beiden kürzlich erst gesehen hat, um genau diese wichtigen Filmdetails nochmal herausarbeiten zu können.
Ja, damit unsere Zuhöreris auch wirklich glücklich sind, ob diesen Details.
So, ich glaube, wir haben über den Film mehr geredet, als es nötig ist. Aber vielleicht kommt ja demnächst mal eine Special Edition raus mit einer zweistündigen Doku.
Hey, ich habe da noch was gelesen, und zwar nochmal, ich glaube, die Seite heißt movieweb.de, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und die haben doch tatsächlich angedeutet, dass da ein Passagier 58 kommen könnte.
Natürlich der 58.
Würdest du den schauen, Zirk?
mit dem Wesley Snipes. Also wenn, ja. Sag mal so, dafür, dass mich alle anderen Direct-to-DVD-Filme von ihm wirklich kalt oder mich überhaupt nicht interessiert haben, spricht er mich jetzt auch nur bedingt an. Ich bin aber jederzeit bereit, für den Podcast mir auch die größten Schundtaten anzusehen.
Wir müssen, sehr, weißt du, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir so viel gemacht haben, dass wir auch mal in den Sumpf müssen.
Ja, nee, man muss auch mal über Gülle sprechen.
Vielleicht mal so ein DTV Session machen, da muss ein DTV Lundgren, ein DTV Seagal, ein DTV Snipes, dass wir quasi so eine Güllenfolge,
einfach Gülle. Ja, ach, sehr schön, weil da würde ich mir auch mal wünschen, dass wir mehr Filme in eine Folge reinpacken, weil ich meine, stell dir vor, wir wollen drei Filme besprechen und dann lassen wir drei Folgen vergehen dafür. Nee, das kann man mal in einen Aufwatsch machen.
Das kann man, aber das sind dann die Filme, sind auch nicht mehr wert. Also ich nehme jetzt mal Seagals Attack Force. Nimm bitte noch einen richtig schlechten Van Damme, den du gar nicht magst. Dann nehmen wir noch vielleicht einen dieser Snipes. Und eine dann einfach mal durchziehen. Dann,
ja. Ich bin auch für mehr Gülle-Kino. Weil wir haben effektiv noch nie, du einmal, den Daumen nach unten gezogen. Das müsste jetzt mal öfters passieren.
Bei welchem Film habe ich den Daumen nach unten gezogen? Was war es noch gleich?
Der Wong Jing-Film.
Wong Jing?
Bei City Hunter.
Ah. Ja.
Da ist er wieder. Keine Folge ohne City Hunter. Und, nee, wir können mal.
Wir können das mal planen, dass wir uns so ein Dreier-Vierer-Set an schlechten Filmen raussuchen von verschiedenen Darstellern.
Und pass auf, ich hab schon was. Barbed Wire.
Oh! Aber da frage ich mich eher, ist der nicht sogar so ein Unikat, dass wir da länger drüber sprechen können?
Ja, vielleicht. Oder
du was hast einen Unterschied zwischen einem Barbed Wire, der immerhin versucht hat, den Anspruch zu haben, oder halt einfach Standardware, die in Rumänien in zwei Wochen abgefilmt worden ist.
Ja, warte mal, es gibt, glaube ich, noch sogar ein Stipp langsam, Ripper war wirklich mit einem Hochhaus mit der Nicole Smith, wie heißt die? Also
Nicole Smith?
Es gibt so ein Stipp langsam, Hochhaus-Ripoff mit der Anna Nicole Smith?
Anna Nicole Smith, Die Hard Ripoff. Moment mal kurz.
Da gibt's was. Skyscraper. Da heißt
Skyscraper.
Von 1996. FSK 18.
Okay. Also, ja, aber das hört sich großartig an.
Das Lexikon des internationalen Films beschrieb das Werk als einfallsloser, brutaler Actionfilm, der seine dünne Geschichte nur mühsam auf Spiellänge bringt und in dem jede Szene die Unbeholfenheit seiner Macher belegt.
Das hört sich ja großartig an.
Ja, das wäre so ein Ding, ne?
Ja, aber das ist fast so ein Film, der fast schon wieder so trashig ist, dass er toll ist. Aber die Gülle, das ist das Zeug, das einfach von der Stange runtergekurbelt wurde. Du packst einen alten Actionstar rein, lässt das Ganze in Bulgarien, Rumänien drehen, ja, für einen Bruchteil von Geld und lässt es auf die Leute los. Und sowas, da bist du noch ziemlich unerfahren, das weiß ich.
Ja.
Ich bin da abgehärtet, meine Seele ist kaputt, ich habe alles gesehen. Und Wir kommen auf das auf jeden Fall zurück, da müssen wir was machen, Sergej.
Aber vorausgeschickt, es gibt auch die Gülle-Filme mit frischen Actionstars oder Leute, die am Zenit ihrer Popularität sind und dann in Film einsteigen. Wir haben in den 90ern nämlich auch diverse Hulk Hogan-Filme gehabt. auf die müssen wir auch noch
zerstören. Kann ich mich einfach. Es gab die TV-Serie mit Thunder in Paradise.
Thunder in Paradise. Jede Folge 90 Minuten. Und die sind da auf dem Motorboot irgendwie rumgedüst und so ein Shit.
So ein Scheiß.
Aber viel besser ist Suburban Commando mit Christopher Lloyd und Hulk Hogan. Nein, noch nicht gesehen? Der Ritter aus dem All heißt er im Deutsch.
Nein.
Da kommt, ist Hulk Hogan quasi so der Ritter aus dem ein Außerirdischer. Der kommt, oder halt ein Fernkämpfer vom Planeten Uranus, keine Ahnung, und der kommt auf die Erde und versucht dort Dark Angel-mäßig zwei intergalaktische Kopfgeldjäger platt zu machen. Und Christopher Lloyd als irdischer Vater hilft ihm dabei. So.
Der hört sich grandios an.
Shit hätte ich mal als Filmquiz aufarbeiten können. Na egal, gut. Und es gab natürlich doch die Mr. Nanny. Mr. Babysitter mit Hulk Hogan.
Nein, sagt mir nichts.
Okay, schön. Wir haben jede Menge Gülle vor uns.
Sehr gut,
was wir besprechen können.
Wir brauchen mehr Gülle.
Aber apropos Filmquiz, jetzt werden wir noch den Filmquiz von heute Morgen gefühlt auflösen.
Also, nochmals, da war eine Geiselsituation. Ein Polizist. Und um die Situation zu entschärfen, macht er sich nackig.
Genau.
Ich habe es zuerst an Lethal Weapon 4 gedacht, aber das war ja keine Geistsituation, es war einfach dieser Typ mit dem Flammenwerfer. Und der Roger Murtaugh macht sich bis auf die Unterhosen nackt, um ihn wie ein Huhn gackernd abzulenken.
Ja. Habe ich schon vergessen. Nee, die meine ich nicht.
Hast du vergessen.
Ein bisschen früher in den 90ern sind wir.
Früher in den 90ern. Es war ein Actionfilm?
Es war ein Actionfilm.
Krass. Habe ich die Szene wirklich vergessen.
Der Bösewicht, der hier die Geisel hält, ist mal wieder John Lithgow.
John Lithgow.
Und unser Held, der Polizist, der sich nackig macht, ist ein noch sehr junger, aufstrebender, sowohl im Film als auch als Schauspieler, sehr aufstrebender Denzel Washington.
Ah, ist das, Ricochet?
Genau, Ricochet.
Ricochet?
So wie Forget.
Aber ich habe den vor etwa ein, zwei Jahren zum ersten Mal gesehen, aber ich kann mich an diese Szene nicht mehr erinnern.
Echt? Das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnere, wenn sich einer nackig macht.
Ich fand den Film einfach herrlich belanglos normal.
Ähnlich wie unser Passagier 57
offenbar. Sehr ähnlich.
Der hat schon Szenen gehabt, weil der ist durchaus spannend, weil er hier aufarbeitet, wie der Bösewicht, der von Denzel Washington ins Gefängnis gebracht wird, der bricht ja aus und versucht dann Denzel Washington wirklich psychisch fertig zu machen. Also der rächt sich nicht einfach nur, indem er ihn abknallt, sondern versucht wirklich sein gesamtes Leben zu zerstören und baut verzwickte Situationen an. Also der hat schon was, der Ricochet.
Ja, aber er war für mich auch nicht war kein Washington-Top-Film.
Ja, bestimmt nicht, aber eine gute Erstlingsnummer.
Naja.
Jo. Ja, gut.
Sehr schön. Fast erraten.
Ja, fast, na gut. Aber du merkst halt nicht solche Szenen, wo sich Leute nackig machen. Das merke ich mir als.
Das ist dein Steckenpferd.
Ja. Ich würde mir gerne solche Filmquiz von dir wünschen.
Okay, Entblätterungsszenen. Ich versuche was zu finden. Eins, wo Seagal sich nackt macht.
Gibt's das? Die einzige Szene, wo man seinen freien Oberkörper gesehen hat, war doch in Hard to Kill, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, auch später gibt's mal so irgendwelche widerlichen also im Bett liege Szenen, sprich komplett nackte Frau, komplett angezogener Zigarre.
Oh Mann.
Gut, Frau war auch ein Drittel so alt wie er, also ist okay.
So. Ja, das bucht er ja so extra, ne? So, ich hätte gerne, für die Szene hat es da keine Handlungsrelevanz, aber ich möchte gerne mal wieder mit einer jungen 20-Jährigen rumfummeln. Deswegen schreibt mir bitte so eine Szene rein, weil das gefällt mir.
Ja, schreibt sie einfach selbst.
Du schreibst sie einfach selbst rein. Hey, da steht doch im Drehbuch, wo bleibt hier meine junge, blonde Russin hier?
Wunderbar.
Wir decken immer sehr viele Themenbereiche ab, wenn wir über einen Film sprechen wollen.
Absolut. Ich stecke jetzt mal noch ein weiteres ab, und zwar, liebe Freunde, wir sind Fratzengeballer. Das ist der Podcast von actionfreunde.de, der Nummer 1 Website für Actionfilm im deutschsprachigen Bereich. Mm. Dazu gehört das Liquid Love Filmforum. Könnt ihr ganz einfach finden, indem ihr auf liquid-love.de geht. Da sollte das Forum eigentlich zu finden sein. Das stimmt doch sehr, oder? Ist es liquid-love? Schon, oder?
Nee, es ist eigentlich Action, ja doch, liquid-love.de/forum. Aber da wirst du quasi weitergeleitet, wenn du von den Action-Freunden auf das Messageboard gehst.
Sollten aber irgendwelche Brüste und sonstige schweißigen Körper auftauchen, dann ist es wohl die falsche Seite gewesen. Jedenfalls, wir würden uns freuen, würdet ihr versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir haben immer wieder gern Feedback, positives Feedback, negatives Feedback. Wir verarbeiten alles und sind sehr dankbar über jeden Follower, den wir bekommen. Dürft uns auch sehr, sehr gerne bewerten auf allen Podcatchern, die ihr findet. Apple Podcasts, da wäre es schön, noch ein paar Bewertungen zu bekommen. Bitte 5 Sterne würde uns vor allem helfen in unserer Visibilität.
4 Sterne können es auch sein, aber dann bitte mit Begründung.
Mit Begründung 4 Sterne, absolut.
Ja, bleibt ja nur noch zu sagen, ja, jetzt sind wir endlich gelandet.
Ja.
Kämen wir endlich mal wieder hier. War ein mittelmäßiger Flug.
Ja, sehr. Essen gut. War mittelmäßig.
Gut, ja, damit verabschiede ich mich. Ich war Sergej.
Und ich bin Dominik.
Und wir sagen Tschüss aus die Maus und Servus.
Bye-bye.